Der Vortrag hier ist, welche neuen Möglichkeiten existieren in Business Intelligence in SQL Server 2012. Und ich werde mich vor allem auf Power View und Power Pivot fokussieren. Mein Name ist Robert Bruckner, ich bin ein Entwickler im SQL Server Team in der Business Intelligence Gruppe seit über 8 Jahren jetzt und habe die letzten 18 Monate vor allem am Thema Power View gearbeitet und an der Integration mit Power Pivot. Und ich möchte gleich sofort in den Vortrag hineingehen. Im Prinzip, was Sie heute sehen werden, ist eine Übersicht, was Power View ist. Wir haben bereits in der Keynote ein paar kleine Teile davon gesehen. Ich werde das mehr im Detail erklären. Und auch das BI Semantic Model, das semantische Modell, das dahinter steckt, mehr im Detail erläutern. Ich werde einige Demos zeigen, die die Funktionalität von Power View erklären und dann auch mehr zum Thema Power Pivot und welche Möglichkeiten es gibt, diese Modelle zu kreieren und welche Optionen Sie zur Verfügung haben, um diese Modelle zu erzeugen von bestehenden Daten oder auch wenn Sie neue Modelle erzeugen wollen. Und letztendlich geht es in dieser Präsentation darum, auch Dinge über Daten zu lernen und dabei Spaß zu haben. Für manche ist es vielleicht bekannt als Projekt Crescent. Der kommerzielle Name für diese Funktionalität ist Power View. Vielleicht ein Zeichen mit der Hand, wer von Ihnen hat Crescent schon verwendet oder gesehen vorher? Okay, einige. Im Wesentlichen Power View ist eine interaktive Datenanalyse-Applikation, die komplett im Browser läuft und in jedem Schritt Ihnen sofort mit den Echtdaten zeigt, welche Analysen, welche interessanten Resultate Sie sehen und wie Sie mit den Daten interagieren, sehen Sie sofort neue interessante Antworten, die Sie vielleicht bekommen oder neue Fragen, die Sie sehr einfach und sehr schnell beantworten können. Und am einfachsten ist das Ganze zu erklären, indem man das herzeigt. Ich werde in den Browser switchen und ich zeige das einmal her, hier mit SharePoint. In SharePoint gibt es die Power Pivot Gallery. Die Power Pivot Gallery ist eine spezielle Document Library in SharePoint, die Funktionalität hat, um dort Excel-Dokumente oder auch Berichte zur Verfügung zu stellen, mit anderen Usern dort zusammenzuarbeiten und auch Visualisierungen zu bekommen, im Prinzip eine Vorschau, was die verschiedenen Dokumente beinhalten. In diesem Fall habe ich zum Beispiel ein Excel-Workbook dort, ich habe andere Berichte schon dort, ich kann mir das ansehen, ich kann auch Benutzerberechtigungen festlegen dort, dass bestimmte Benutzer nur auf bestimmte Daten zugreifen können. Und wenn Sie hier zum Beispiel dieses Workbook in der Power Pivot Gallery hochladen, dann bekommen Sie verschiedene Möglichkeiten, was Sie damit tun können. Einerseits könnte ich einen Refresh aufsetzen, das heißt die Daten, die in diesem Workbook sind, kommen von einer Datenbank oder von einem Webservice und ich kann das Ganze so aufsetzen, dass es zum Beispiel jede Nacht um 2 Uhr früh neu beladen wird und eben abgedatet wird. Ich kann das Ganze mir in Excel ansehen, weil es ja ein Excel-Workbook ist. Oder es gibt hier diese Option, dass ich einen Power View Report kreieren kann. Und was hier passiert ist, wenn ich hier darauf klicke, wird Power View gestartet und Power View verbindet sich sofort mit dem Modell, das in diesem Workbook enthalten ist. Das heißt einfach, wenn Sie bestehende Excel-Workbooks haben und Power Pivot verwendet haben in der Vergangenheit, zum Beispiel von SQL Server 2008 R2, wenn Sie das mit Excel 2010 verwendet haben, können Sie Ihre Workbooks, die heute existieren, sofort mit Power View verwenden. Sie müssen nichts extra tun, diese Workbooks funktionieren sofort, Sie bekommen sofort ein Modell automatisch generiert aus diesen Workbooks und können Power View verwenden, um die Daten zu analysieren. Sie können natürlich auch neue Workbooks erzeugen mit dem neuen Power Pivot Add-in, das mit SQL Server 2012 zur Verfügung gestellt wird, das zusätzliche Funktionalität bietet und ich werde einiges davon später zeigen. Power View läuft im Browser und ich werde hier in den Full-Screen-Mode vom Browser umschalten, um etwas mehr Bildschirmfläche zur Verfügung zu haben. Und was Sie hier sehen ist, ich sehe im Prinzip eine Ansicht meines Modells, die tabellenorientiert ist. Das heißt, ich habe hier eine Tabelle für Filmdaten und habe auch individuelle Felder. Die Datenbank, die ich hier verwende, ist im Wesentlichen von boxofficemojo.com. Das ist eine Webseite, die Informationen über alle Filme, die gemacht wurden, welche Schauspieler haben mitgespielt, wann die Filme rausgekommen sind, wie viel Umsatz wurde gemacht, Umsatzdaten im Prinzip auf täglicher Basis, eben wie viel Umsatz wurde am ersten Tag gemacht, am zweiten Tag und so weiter. Sehr viele Informationen rund um die Filmindustrie im Prinzip. Und ich werde nun dieses Modell verwenden, um ein paar Antworten oder ein paar Fragen zu stellen, die über die Filmindustrie sind. Und zwar nennen wir das Ganze Filmindustrie. Wir wollen uns zuerst einmal ansehen, wo die Investitionen basieren. Und hierzu kann ich mir das Ganze mit dem Genre ansehen. Und wir haben auch von dieser Webseite bekommen wir auch Informationen über die Budgets, die in diese Filme gegangen sind und wie viel Umsatz gemacht wurde. Und ich kann mir das Ganze ansehen in einem Scatterchart. Und ich entschuldige mich, dass ich manchmal englische Begriffe hier verwende. Es ist manchmal einfacher, das Englische zu verwenden. Und ja, für manche Sachen sind wir noch dabei zu übersetzen, wie das Ganze auf Deutsch dann lauten wird. Für die Scatterchart sehe ich sofort, einfach mit 3 Klicks, ich habe keine Query geschrieben, ich habe mich nicht wirklich überlegen müssen, wie die Daten zueinander in Beziehung stehen. Ich habe einfach nur diese 3 Felder angeordnet und bekomme sofort eine Übersicht, wie gewisse Genres, wie die Filmindustrie in gewisse Genres investiert. Und wir sehen hier 2 Bereiche von Genres, wo die Filmindustrie sehr viel investiert und auch sehr viel Umsatz macht. Und es ist vielleicht überraschend, dass der Genre, wo derzeit die Filmindustrie das meiste investiert, sind Animationsfilme. Das zweitmeiste sind Komödien. Die Filmindustrie investiert sehr viel in Komödien, macht auch sehr viel Umsatz. Und man kann sich das auch ansehen, sehen wir das Ganze an, zum Beispiel mit den Umsätzen, die für die verschiedenen Filme gemacht wurden. Und wenn ich hier mir die Animationsfilme ansehe, ich wollte das absteigen sortieren, wir sehen hier Toy Story, Shrek und so weiter, das sind sehr populäre Filme, die sehr viel Umsatz gemacht haben. Wenn wir uns das Ganze für die Komödien ansehen, dann sehen wir, dass es eigentlich kaum Komödien gibt, die wirklich Blockbuster waren, die im Milliardenbereich weltweit Umsatz gemacht haben, sondern eher nur sehr viele Komödien, zum Beispiel die, vielleicht etwas unerwartet, die Komödie, die den meisten Umsatz gemacht hat weltweit, ist Hangover Teil 2. Und Hangover, der erste Teil, ist auch in den Top 3. Wir können uns auch ansehen, wie viele Filme in diesen einzelnen Genres gemacht werden. Und hierzu nehme ich einfach die Filme und gebe sie auf die Größe für die einzelnen Blasen, die hier gezeigt werden. Und PowerView sieht den Datentyp von den Movie Titles, von den Filmtiteln und sieht, okay, Strings kann man nicht wirklich aggregieren als Summe. Was aber Sinn macht, ist, das zu zählen. Und was es hier automatisch gemacht hat, ist, es hat hier einen Count erzeugt. Und so da sieht man schon, dass PowerView eben einerseits Metadaten aus dem Modell verwendet, um gute Visualisierungen automatisch anzuzeigen, aber auch Datentypen sich ansieht und Datenkardinalität sich ansieht, um gute Default-Entscheidungen zu treffen, wie die Analyse gezeigt werden könnte. Und natürlich, ja, wenn ich hiermit die Animationsfilme ansehe, wird das automatisch gefiltert, ohne dass ich etwas machen musste. Ja, Frage? Ja, man kann auch mit Play Axis kann man das entweder Zeitdimension dahin geben und sich den zeitlichen Trend ansehen. Ich werde später eine andere Anwendung der Play Axis zeigen, wo man im Prinzip eine Analyse machen kann, wenn Faktoren verändert werden. Ich werde das später dann noch im Detail zeigen. Das Was wir hier gesehen haben, ist ganz interessant, dass einerseits die Filmindustrie sehr viel in Animationsfilme und Komödien investiert und auch sehr viel Umsatz macht. Und dann gibt es diese anderen Bereiche, wo weniger investiert wird, aber auch durchaus immer sehr viel Umsatz gemacht wird. Was wir hier uns auch ansehen können ist, und jemand hat eben schon erwähnt, es gibt die Play-Axis, es gibt aber auch andere Felder hier, diese Multiples-Felder. Und was ich hier mache, ist, ich nehme für die Filme haben wir auch Daten, auch wann diese Filme gemacht wurden, in welcher Dekade. Und ich bringe einfach die Dekade hier ins Bild und ich sehe sofort, es gibt Filme, die in den 70ern und davor gemacht wurden, 80er, 90er und 2000. Was ich hier auch sehe, ist, dass hier wirklich ein Clustering stattfindet. Und das hängt damit zusammen, dass die Daten, die wir von der Box Office Mojo Webseite bekommen haben, wirklich die Echtdaten sind und Filme in den 70er Jahren viel billiger waren, also die im Prinzip die Tickets für die Filme. Und ich habe eine Berechnung definiert in dem Modell, das mir ermöglicht, das Ganze nach Inflation und relativ zu vergleichen. Und zwar ist hier ein Feld für Profit Scale. Und für Profit Scale wurde bis jetzt die absoluten Werte verwendet. Und ich habe das jetzt einfach auf die relativen Werte umgeändert. Und alle Felder, die in diesem Modell existieren, die auf diese Profit Scale eine Formel haben, werden automatisch abgedatet. Und insofern sehen wir nun, dass sich die Trends, wo die Filmindustrie investiert hat, sehr geändert haben über die Zeit hinweg. Wenn wir uns ansehen, Animationsfilme, die waren im Prinzip nicht wirklich existent in den 70er Jahren davor, in den 80er Jahren, sehr wenige Investitionen. Erst in den 90er Jahren wurden Animationsfilme sehr populär. Und es war vor allem Toy Story, das 1995 rausgekommen ist, das wirklich diesen Trend gebracht hat für diese Animationsfilme. Wenn wir uns das Ganze für Komödien ansehen, Komödien waren eigentlich immer relativ populär. Und die Filmindustrie hat immer investiert in Komödien, aber auch gute Umsätze gemacht. Wenn wir uns hingegen ansehen, Musicals waren wirklich sehr populär, 70er und davor. Heutzutage, die Filmindustrie investiert kaum mehr in Musicals und macht auch kaum Umsätze. Etwas weiteres, was wir mit dieser Visualisierung hier sehen, ist, es ermöglicht sehr schnell und sehr einfach, die verschiedenen Bilder, die Grafiken zu vergleichen mit dieser Multiples View. Und zwar ist es so, dass hier diese Grafiken dieselbe X-Achse und Y-Achse verwenden und synchronisiert sind. Und daher kann man auch Vergleiche ziehen. Man kann auch Trends erkennen. Beispielsweise jetzt in der letzten Dekade war die Filmindustrie sehr gut bezüglich Investitionen zu machen und auch guten Umsatz zu bekommen. Das heißt, man sieht hier dieses Clustering entlang dieser Diagonale. Wohingegen in den 70er Jahren war es im Prinzip, ja, es wurden Investitionen gemacht, manche von denen sind gut gelaufen, manche sind wirklich schlecht gelaufen und man hat wirklich diese breite Verteilung. Man sieht das über die Jahre hinweg, in den 80er Jahren gab es schon einen Trend in diese Diagonale, 90er Jahre noch mehr und jetzt ist es wirklich so, die Filmindustrie scheint wirklich zu wissen, aufgrund ihrer Daten, die sie hier haben, über die Jahrzehnte hinweg, welche Dinge wirklich gut funktionieren, welche Dinge nicht so gut funktionieren. Und wir können uns das vielleicht auch näher ansehen und unsere These, die wir hier aufgestellt haben, genauer analysieren. Und zwar, ich erzeuge hier eine neue View. Und für diejenigen, die mit PowerPoint schon gearbeitet haben, ich nehme an, viele von Ihnen verwenden das, das sieht sehr ähnlich zu PowerPoint aus. Das heißt, ich kann hier neue Views oder auch Slides, wir nennen das Views, erzeugen. Und kann einfach meinen Gedankengang, den ich hatte, fortsetzen mit weiteren Analysen. Einerseits können wir uns ansehen, beispielsweise für die Genres und wie viel Umsatz gemacht wurde, können wir uns den Überblick ansehen. Und in PowerView ist es immer so, wenn man Daten selektiert, wird das Ganze mal als Tabelle dargestellt, gibt einen kurzen Einblick in die Datensätze. Man kann aber jederzeit eine Tabellenansicht in andere Ansichten verändern. Das heißt, ich kann jederzeit von einer Tabelle auf eine Balkengrafik umschalten, auf eine Liniengrafik umschalten. Es gibt viele verschiedene Ansichten. Ich werde einige davon später noch zeigen. Wir haben hier diese verschiedenen Genres, wo diese weltweiten Umsätze gezeigt werden. Und wir können uns auch ansehen, wie die Filme, die Bewertungen sind von der Altersklasse her. Es gibt ja Filme, die eher nicht für Kinder geeignet sind. Und wie das Ganze in Beziehung steht mit den Genres der Filme. Was man hier auch tun kann, ist, man kann hier ganz einfach sortieren. Ich habe einfach nur das Sortierkriterium geändert, um nach Umsätzen zu sortieren, anstatt nach den Filmbewertungsklassen alphabetisch zu sortieren. Kann auch einfach die Sortierrichtung ändern. Es ist alles direkt dort auf der Oberfläche. Ich habe keine Dialoge, keine Kontextmenüs, wo ich mit jedem Klick bekomme ich sofort eine Antwort von PowerView und muss nicht 2-3 Klicks machen, um Resultate zu sehen. Die Idee mit PowerView ist, jeder Klick gibt sofort Feedback und ändert die Ansicht, die man von den Daten bekommt. Wir können zum Beispiel ansehen, die PG-13, also die Filme, die für im Prinzip für die Altersklasse 13 Jahre und älter gedacht sind, sehen wir, dass sehr viele der Komödien in diese Klasse fallen und Science-Fiction-Filme und Action-Filme. Die R-Filme sind solche, die eher nur für Erwachsene gedacht sind. Und es mag vielleicht überraschend sein, dass auch viele der Komödien dieses Rating haben. Es ist auch möglicherweise überraschend, dass weniger der Science-Fiction-Filme ein R-Rating haben. Thrillers ist vielleicht nicht so überraschend. Thrillers, ja, die sind generell eher gewalttätiger und insofern nicht für Kinder geeignet. Was man hier auch sieht, ist, dass ich eigentlich nichts machen musste, um diese Charts miteinander zu verknüpfen. Es wird automatisch, wenn ich hier etwas selektiere, wird automatisch der Anteil berechnet, den diese Gruppe der PG-13-Filme an den jeweiligen Genres hat. Ich kann mir auch ansehen, wie das Ganze in Beziehung steht mit der Profitabilität von Filmen. Wenn wir uns das Ganze beziehungsweise ob Profit oder Verlust gemacht wird. Und zwar wollen wir uns das Ganze im Durchschnitt ansehen. Was man hier auch sieht, ist, dass ich die Aggregationen, die im Modell kann ich bestimmte Aggregationen definieren, dass zum Beispiel, wenn ich ein Feld verwende, das automatisch als Summe verwendet wird in PowerView. Ich kann das aber auch ändern in PowerView. Das heißt, die Metadaten sagen für das Feld von Gewinn-Verlust, wenn ich das verwende, im Allgemeinen möchte man das aufsummieren für die ganzen Datensätze, die man hat. In diesem Fall möchte ich das aber als Durchschnitt ansehen. Und wenn ich das Ganze als Durchschnitt ansehe und dann vergleiche, wenn man es zum Beispiel für die R-Rated Movies ansehen, dann sehen wir, wird eben nicht das als Anteil gezeigt, sondern es wird als relativer Vergleich gezeigt. Wenn wir uns das zum Beispiel hier ansehen, dann sehen wir, dass die Science-Fiction-Filme, die eher für das jüngere Publikum geeignet sind, überdurchschnittlich profitabel sind. Es ist auch ähnlich, vielleicht überraschend oder auch nicht, dass die Horrorfilme, die für das jüngere Publikum geeignet sind, auch überdurchschnittlich profitabel sind im Vergleich zum Rest der Horrorfilme. Das ist eine interessante Entdeckung. Gehen wir weiter und machen wir weitere Analysen zu diesen Daten. Wir haben jetzt gesehen, dass die Filmindustrie sehr gut ist, was gewisse Genres betrifft, wo sie investieren, welche Umsätze sie machen. Schauen wir uns an, wie es mit zeitlichen Trends aussieht. Und hierfür zeige ich wiederum, wie Umsätze sich über die Zeit entwickeln. Und wir haben hier von Box Office Mojo haben wir die Daten bekommen für die letzten 10 Jahre. Wir haben das wirklich auf Tagesebene, in dem Fall möchte ich das auf Monatsebene aggregiert darstellen. Und wir sehen hier sehr viele Details. Man kann, wie man das vorher schon gesehen hat, man kann das rauszoomen. Jede Visualisierung, die man in PowerView erstellt, kann man immer zoomen, kann sich das Ganze ansehen. Man kann auch, speziell bei diesen Charts, kann man auch hier zoomen. Das heißt, vielleicht, was wir sehen, ist ein Trend, dass eben vor allem in den letzten Jahren sehr viel Umsatz gemacht wurde. Und wenn wir uns fokussieren auf nur 2007 und bis zum heutigen Jahr, ich kann auch dann durch die Daten durchscrollen um mir die verschiedenen Details anzusehen und wirklich auch mehr Details zu sehen. Was vielleicht interessant hier ist, ist, dass immer diese, in einem gewissen Abstand scheint es wirklich sehr, sehr erfolgreiche Perioden für die Filmindustrie zu geben, wo sehr viel Umsatz gemacht wird. Und was wir hier sehen ist, okay, das war im Juli 2007, Juli 2008, Juli 2009. Es scheint so, dass wirklich Juli das große Weihnachtsgeschäft für die Filmindustrie ist. Das heißt, zu Weihnachten macht die Filmindustrie eigentlich weniger Geld, weil die Leute nicht so sehr ins Kino gehen, aber die großen Filme werden eher wirklich im Juli herausgebracht und erzielen klarerweise sehr, sehr hohe Umsätze, wie wir aufgrund der Daten hier sehen. Wir können uns nun fragen, welche Filme sind das, die diese großen Umsätze erzielen? Und was ich hier mache, ist einfach, ich habe wieder die Liste der Filme, ich sortiere das Ganze. Und wenn wir uns ansehen, 2011 war wirklich das beste Jahr für die Filmindustrie im Juli. Aber 2007 war auch sehr, sehr gut. Und wenn wir uns das Ganze ansehen, 2007, die Filme, die in dem Monat rausgekommen sind und wirklich den größten Umsatz gemacht haben in dem Monat, war Transformers und Harry Potter. Wenn wir das Ganze vergleichen mit diesem Jahr im Juli, wo eben das absolut beste Monat der Filmindustrie, wiederum Harry Potter, ein neuer Teil, und Transformers. Scheinbar ist es so für die Filmindustrie, wenn man einen wirklich erfolgreichen Monat haben will, dann muss man eigentlich nur eine neue Fortsetzung von Transformers machen und eine neue Fortsetzung von Harry Potter. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wir müssen die Daten noch weiter analysieren, aber wir sehen schon Trends, dass es im Juli anscheinend ein sehr guter Zeitpunkt ist, um Action-Movies herauszubringen und sehr viel Umsatz damit zu machen. Aber vielleicht, wenn Sie eine Komödie machen, dann ist Juli vielleicht kein guter Monat, weil eben typischerweise andere Filme dort herausgebracht werden und sehr viel Umsatz generieren und die Leute eher zu diesen Filmen gehen. Das heißt, für andere Arten, es wäre vielleicht besser, dies in anderen Monaten zu platzieren. Und natürlich, bei diesen Filmen spielen oft auch eine Rolle, wer die Schauspieler sind in diesen Filmen. Und hierfür analysieren wir weiter, das heißt, stellen Sie sich vor, Sie sind ein Filmproduzent und Sie haben nun all diese Daten gesehen und festgestellt, Juli ist ein wirklich guter Monat, Leute gehen ins Kino, man macht sehr viel Umsatz, gewisse Genres funktionieren wirklich gut in gewissen Perioden. Ich möchte einen neuen, zum Beispiel Actionfilm machen oder ich möchte eine neue Komödie machen. Welche Schauspieler soll ich dafür engagieren? Und dafür wollen wir uns ansehen, wie wiederum die Liste der Filme, und wir wollen uns ansehen, für die Schauspieler, die in diesem Film mitgespielt haben, sehen wir uns zuerst einmal an, welche Umsätze dort gemacht wurden. Und wir haben hier tausende von Filmen in dieser Datenbank, das heißt, ich kann hier mir natürlich das versuchen durchzuscrollen, aber im Wesentlichen interessieren mich vielleicht nur ein paar bestimmte Schauspieler, die ich im Auge habe, wo ich mir denke, die sind eher wirklich erfolgreich oder die sind geeignet für die Rolle, die ich ihnen geben möchte. Und was ich hier machen kann, ist, ich kann die Daten filtern. Und auch hier ist es so, dass wirklich der Filter das direkt von der Visualisierung aus gemacht werden kann. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, für die Schauspieler, die ich habe in meiner Datenbank, all die Namen, und das sind zehntausende Schauspieler in dieser Datenbank. Das heißt, durchzusuchen manuell ist nicht so sinnvoll. Ich tippe einfach ein, um das besser zu sehen, Angelina Jolie. Und für Angelina Jolie, sie hat sehr viele Filme gemacht. Und wir sehen, dass die Umsätze, manche davon sehr wenig Umsatz gemacht haben, aber auch teilweise sehr, sehr erfolgreiche Filme dabei waren. Als Filmproduzent ist das ein guter Anhaltspunkt, aber vielleicht interessiert mich nicht so sehr, wie viel Umsatz gemacht wurde, sondern ich möchte mir ansehen, ob die Filme eigentlich Gewinn gemacht haben. Und da schaut die ganze Sache etwas anders aus. Mit Angelina Jolie, ja, man kann Glück haben und manche Filme haben wirklich viel Gewinn gemacht, aber so wie es aussieht, gibt es hier viele Filme, die eigentlich Verlust gemacht haben. Und das könnte natürlich sein, weil vielleicht die Schauspieler so viele Gagen bekommen und daher ja, nicht mehr so viel Geld übrig bleibt von den Einnahmen. Es könnte auch sein, dass vielleicht die Filme nicht so gut angekommen sind. Das heißt, Angelina Jolie, ja, möglicherweise möchte man noch einen anderen Kandidaten ansehen für meinen nächsten Film. Und was ich hier auch machen kann, ich kann einfach kopieren, und ich mache das über das Keyboard hier, kann das aber auch hier machen über den Ribbon, kann ich einfach kopieren und dann einfügen. Und für diesen Vergleich möchte ich, anstatt Angelina Jolie, möchte ich mit ihrer Kollegin, sie sind ja beide verheiratet oder waren verheiratet mit Brad Pitt, möchte das Ganze vergleichen mit Jennifer Aniston. Ich habe versehentlich alles selektiert. Mit Jennifer sieht die ganze Sache anders aus. Es scheint wirklich so, dass man mit ihr nichts falsch machen kann. Jeder Film, wo sie auftritt, scheint sehr, sehr profitabel zu sein. Ja, es gab ein paar Filme, wo das Ganze nicht so gut gelaufen ist. Aber generell ist es so, dass wirklich Jennifer sehr, sehr gut in Filmen ankommt oder in Filmen, in denen sie mitspielt, macht man sehr viel Gewinn. Das heißt, man könnte den Schluss ziehen, okay, für meinen nächsten Film muss ich unbedingt Jennifer engagieren und Angelina, ja, vielleicht nicht so sehr. Aber es kommt vielleicht darauf an, welchen Film ich machen möchte. Und was ich hier tue, ist, ich nehme einfach das Genrefeld und ziehe es auf diese Grafik drauf. Was hier automatisch passiert ist, dass meine Filme kategorisiert werden nach dem Genre, in dem der Film gezeigt wurde. Und wir sehen hier, dass Angelina Jolie sehr viele verschiedene Arten von Filmen macht, wohingegen Jennifer Aniston hauptsächlich Komödien macht. Und wenn mein nächster Film eine Komödie ist, dann sollte ich ja unbedingt Jennifer Aniston dafür engagieren. Mit Angelina Jolie, ja, sie hatte eine gute Komödie, Mr. und Mrs. Smith, aber andere sind nicht so gut gelaufen. Wenn ich hingegen einen Animationsfilm mache, dann sollte ich vielleicht Angelina Jolie engagieren dafür, weil sie offenbar sehr viel Erfolg hat oder die Filme sehr viel Erfolg haben, wo Angelina ihre Stimme zur Verfügung stellt für diese Animationsfilme. Was hier auch passiert ist, ich habe jetzt wirklich zwei Grafiken, die ich nebeneinander erstellt habe und wo ich Vergleiche machen kann. Es wurden hier automatisch die Farben für die verschiedenen Genres synchronisiert. Das heißt, um einfach die Vergleiche einfach zu machen. Comedy hat diese orange Farbe bekommen und in allen Grafiken, die ich auf dieser View sehe, wird Comedy diese Farbe zugeordnet haben. Das heißt auch, beispielsweise gibt es Kategorien, die eben nur Angelina Jolie gemacht hat, Action Adventure, die existiert in der anderen Grafik nicht. Die Farbe wurde aber reserviert dafür, dass eben dieser Blauton nur für Action Adventure verwendet wird. Insofern haben wir jetzt gesehen, okay, wenn wir uns die Schauspieler ansehen, dann ist es wohl besser, Jennifer zu nehmen, als Angelina zu nehmen, falls man eine Komödie macht. Wenn man Animationsfilme macht, dann wäre es besser, Angelina zu nehmen. Nachdem wir uns nun entschieden haben, welche Schauspieler wir für den Film machen, wäre es vielleicht auch interessant zu sehen, von den Filmen, die kürzlich herausgekommen sind, wie erfolgreich die gelaufen sind. Und insofern hier, was man hier machen kann, wenn ich nur auf die Tabelle selbst klicke, ich habe ja nur auf die Movies-Tabelle geklickt, bekomme ich einige der Felder automatisch selektiert. Das ist etwas, das ich im Modell definieren kann. Ich kann sagen, dass wenn der Benutzer auf eine Tabelle klickt, soll er nicht alle Felder sofort zu sehen bekommen, sondern nur bestimmte Felder, die meiner Meinung nach als derjenige, der das Modell gebaut hat, interessant sind. In dem Fall wird das Ganze wieder als Tabelle angezeigt. Und wir haben auch dafür andere Visualisierungen. Wir haben diese Registerkarten. Das heißt, ich kann mir das Ganze ansehen auf diese Weise. Wobei, das sind wirklich alle Filme, die wir in der Datenbank haben. Das heißt, das sind wirklich Tausende, Zehntausende Filme, die ich hier mir ansehen kann. Ich kann hier durchnavigieren und wie man sieht, diese Bilder werden im Nachhinein geladen, um einfach ihnen eine schnelle Antwortzeit zu geben, wenn Sie auf Daten, andere Daten navigieren, wohingegen manche der Bilder wirklich mehr komplex sein können und die dann erst im Nachhinein reingeladen werden. Wir haben gesagt, wir wollen uns das eher anschauen für die Filme, die erst kürzlich herausgekommen sind. Und dafür möchte ich das Ganze mir ansehen bezüglich, wann diese Filme herausgekommen sind. Und anstatt das Ganze mit einem bestimmten Datum mir anzusehen, wann der Film herausgekommen ist. Und zwar kann ich das Ganze auch so selektieren und ich werde das vergrößern hier. Alle Filme, die seit 1. Juli herausgekommen sind. Und es wird automatisch gefiltert. Und man hat eine sehr schnelle Antwortzeit hier. Es wurden automatisch nur die Daten selektiert, die mit 1. Juli herausgekommen sind. Und ich werde vielleicht das Ganze etwas vergrößern hier. Zusätzlich, neben dem, wann der Film herausgekommen ist, möchte man vielleicht nur die Filme ansehen, die ein gewisses Minimum an Produktionsbudget hatten, weil ja manche Filme sehr kleine Filme sind. Vielleicht wollen wir uns nur Filme ansehen, die zumindest $30 Millionen Produktionsbudget hatten. Und wiederum wurden alle Visualisierungen, die ich hier sehe, gefiltert. Wir haben auch schon vorhin kurz gesehen in der Keynote, dass ich mir das anders visualisieren kann. Eben die Detaildaten kann ich als diese Kartendarstellung mir ansehen. Und zwar ist es so, dass hier wiederum die interessanten Daten automatisch gezeigt werden. Wenn beispielsweise eine Tabelle ein Bild enthält, dann wird das Bild automatisch auf der linken Seite positioniert, weil das man kann auch mit den Metadaten festlegen, wenn mehrere Bilder sind, welches der Bilder für eine Tabelle das identifizierende Bild ist. Und dann werden diese anderen Felder jeweils mit ihren Metadaten und mit den Daten dargestellt. Und ich kann das auch jetzt weiter bearbeiten und mir mehrere Details dazu ansehen. Zum Beispiel für jeden Film, den ich hier habe, möchte ich mir ansehen, wer waren die Schauspieler in diesem Film und welche Rolle haben sie gespielt. Und zusätzlich möchte ich mir noch ansehen, wie diese Filme gelaufen sind, sobald sie herausgekommen sind. Und manche dieser Filme sind wirklich sehr neue Filme, die erst ein paar Tage herausgekommen sind. Und wir haben die Daten hier eben bis zum Ende September, sozusagen von bis zum Ende September erfasst. Und wir können uns jetzt für verschiedenste Filme ansehen, wie die gelaufen sind, sobald sie herausgekommen sind. Zum Beispiel der Planet der Affen. Das erste Wochenende ist sehr gut gelaufen und wie man sieht, jedes Wochenende danach kamen immer wieder sehr viele Besucher ins Kino. Der Film ist sehr gut gelaufen. Wenn wir uns das Ganze mit Final Fantasy ansehen, der Film, okay, die erste Woche war okay, die zweite Woche war auch noch okay, aber danach ging es ziemlich bergab. Und es kann auch durchaus interessant sein zu analysieren dann, warum ging es bergab und vielleicht war es, dass die Reviews, nachdem die Leute den Film gesehen haben, gesagt haben, ja, der war nicht so gut, den sollten sich die Leute eher nicht anschauen. Wohingegen Harry Potter hatte eine sehr, sehr gute erste Woche. Das Ganze, wenn man das Ganze, die Daten sich ansieht, sieht man hier, dass die für den jeweiligen Film dargestellt werden. Wenn ich das Ganze vergleichen möchte, kann ich das auch hier einerseits entlang der Y-Achse synchronisieren. Und Harry Potter war in den letzten Monaten wirklich der Film, der die stärksten Einzelumsätze auf Tagesbasis gehabt hat. Wenn ich mir das mit Final Fantasy anschaue, ja, die hatten sehr wenig Umsatz im ersten Wochenende und sehr wenig Umsatz danach. Wenn wir uns Moneyball ansehen, hat auch nicht so gut funktioniert. Planet der Affen, ja, hatten $20 Millionen am ersten Tag und danach abgefallen. Ich kann das auch nicht nur entlang der Y-Achse synchronisieren, sondern ich kann das auch entlang der X-Achse synchronisieren. Und nun sehe ich eben, weil wir nur die Filme sehen wollen, die ab 1. Juli herausgekommen sind, sehen wir im Prinzip die Daten vom 1. Juli. Planet der Affen kam Anfang August heraus. Und das heißt, der Trend beginnt hier. Wenn wir uns das mit einigen anderen Filmen ansehen, zum Beispiel, was haben wir hier, Abduction kam wirklich gegen Ende raus, Captain America kam im Juli raus. Man kann ja wirklich diese Synchronisierung verwenden, um die Daten sehr effektiv zu vergleichen. Man bekommt diese Trends sehr schön gezeigt. Das heißt, wir haben jetzt innerhalb von kurzer Zeit haben wir eben verschiedenste Ansichten dieser Daten, die ich in meiner Datenbank habe, erzeugt. Und ich kann mir das Ganze ansehen, wie mein Gedankengang war vom Beginn, von der Analyse, wie die Filmindustrie investiert, über verschiedene Genres, welche Schauspieler üblicherweise sehr profitable Filme generieren und wie Filme, die vor kurzem rausgekommen sind, gelaufen sind an den ersten Tagen und den ersten Wochenenden. Ich kann das Ganze mir auch ansehen in diesem Reading Mode, der für Präsentationen gedacht ist. Ich kann das Ganze auch in einem Fullscreen-Mode mir ansehen. Das heißt, der ganze Bildschirm wird eben für diese Präsentation verwendet. Ich kann aus diesem Fullscreen-Mode wieder herausgehen. Ich kann auch hier zwischen verschiedenen Ansichten sehr schnell navigieren und einfach selektieren und ich bekomme die andere Ansicht. Das heißt, es ist wirklich auch nicht nur für die interaktive Analyse, sondern auch für die Präsentation. PowerView ist sehr, sehr gut, Ihnen sehr schnell Resultate zu zeigen und sie auch in einer Form zu zeigen, die sie jeder Schritt, den sie machen, kann wirklich präsentiert werden. Und natürlich auch in dieser Präsentation, ich habe die volle Interaktivität, die ich auch in dieser ursprünglichen Analysephase habe. Wir können natürlich auch noch mehr tun, und zwar, ich kann das Ganze speichern auf SharePoint und das Ganze anderen Benutzern zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich kann anderen Benutzern sagen, sehen Sie sich diese Analyse an, hier sind ein paar interessante Daten, die ich gefunden habe, hier ist der Link, wo Sie sich die Daten ansehen können. Zum Thema, welche Daten die Benutzer sehen, das hängt davon ab, wie Sie das Modell gemacht haben. Sie können das Modell so konfigurieren, dass jeder Benutzer dieselben Daten sieht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, jetzt im SQL Server 2012 das Modell so zu gestalten, dass Sie wirklich für jeden Benutzer Ihnen unterschiedliche Ansichten der Daten geben können. Und ich werde das später dann noch zeigen. Das heißt, dass eben in diesem Fall für die Filmindustrie ist es vielleicht okay, dass jeder Benutzer dieselben Daten sieht, aber wenn das Ihr Finanzmodell ist oder Ihre Umsatzdaten, dann ist es für manche Benutzer nicht okay, dass sie die Details sehen, vielleicht nur Aggregate sehen. All das kann im Modell sehr einfach konfiguriert werden und im PowerView ist es komplett transparent. Der Benutzer sieht einfach die Daten, für die er die Berechtigungen hat. Ich habe das Ganze jetzt in SharePoint gespeichert. Zusätzlich kann ich das Ganze auch in PowerPoint, nach PowerPoint exportieren. Und was hier passiert ist, es werden alle diese Views, die ich erzeugt habe, durchlaufen und es werden im Prinzip hochauflösende Bilder erzeugt, Thumbnails erzeugt, für jede dieser Slides, die dann in PowerPoint verwendet werden. Das heißt, der Export ist komplett. Ich speichere das Ganze als PowerPoint. Und wenn ich auf den Desktop gehe, habe ich hier diese neue Datei, die erzeugt wurde. Wenn ich die Datei öffne, habe ich sofort meine 5 Views, die ich gerade im PowerView erzeugt habe, und sehe diese Bilder. Das sind im Prinzip, die Idee ist, dass man, selbst wenn man keine Verbindung hat, wenn man sozusagen offline ist, dass man zumindest einen Eindruck hat, was die Daten sind. Ich kann auch hierher gehen, ich kann eine neue Slide erzeugen, ich kann gewisse dieser Ansichten nehmen, kann sie kopieren und einfach hierher kopieren, kann sie unterschiedliche Größe machen. Ich möchte zum Beispiel diese Ansicht sehen und daneben möchte ich diese Ansicht einfach hier. Und dann, was ich auch machen kann, ich kann mir diese Präsentation dann starten. Und was ich hier in dieser Präsentation sehe, ist, ich sehe sofort die Daten, wie sie zuvor waren. Ich kann hier auch meine eigenen PowerPoint-Grafiken nebenbei machen und ich kann das Ganze auch interaktiv umschalten. Und wenn ich das Ganze aktiviere, dann wird jetzt eine Verbindung gemacht und im Prinzip zu den aktuellen Daten verbunden. Das heißt, Sie können die Daten, wie sie sind, sich ansehen und dann während einer PowerPoint-Präsentation, wenn zum Beispiel Fragen auftauchen und Sie Dinge analysieren möchten, weiter im Detail, bekomme ich genau dieselbe Interaktivität, die wir zuvor im PowerView gesehen haben, im Browser. Das heißt, genau dieselbe Interaktivität. Ich kann genauso innerhalb von PowerPoint navigieren. Ich mache das hier über die Maus, und damit Sie eben sehen. Und auch die ganzen Ansichten, die ich vorher hatte, sind genau in dem Zustand gespeichert. Von den Filtern, die ich angewendet habe, von Sortierungen, ist alles genauso gespeichert, wie es vorher eben war. Das heißt, ich kann meine PowerView Reports, meine Ansichten, die ich gemacht habe, eben nicht nur jemand anderem einen Link schicken und er sich das Ganze auf dem Web ansieht, in SharePoint oder in SharePoint. Ich kann das Ganze auch in einer Präsentation verwenden und dort eben genauso habe ich meine Interaktivität für alle diese Ansichten. Was ich auch noch zeigen möchte, ist, ich gehe jetzt kurz zurück zur Power Pivot Gallery. Das heißt, wir haben den Demo-Report, den ich hier erzeugt habe, wurde hier gespeichert. Und was Sie hier auch sehen, ist, dass diese Ansichten, dass hier wiederum Thumbnails erzeugt wurden, automatisch im Hintergrund. Und diese Thumbnails zur Verfügung stehen hier in der Power Pivot Gallery. Und ich kann dann zum Beispiel sagen, okay, diese Ansicht ist interessant, ich klicke einfach drauf. Was hier passiert ist, PowerView wird geöffnet im Präsentationsmodus und es wird sofort diese eine Ansicht angezeigt, die ich angeklickt habe. Ein weiteres Beispiel, das ich nur kurz zeigen möchte, ist, hier habe ich ein Modell, das Bevölkerungsentwicklung simuliert. Und zwar ist es so, wir haben hier die aus den USA, aus der Volkszählung, und auch aus zusätzlichen Daten, die öffentlich zur Verfügung stehen, haben wir im Prinzip ein Modell gebaut, das uns sagt, für bestimmte Altersgruppen, in jeder Altersgruppe, wie viele Personen gibt es, was sind die Geburtenraten für die bestimmten Altersgruppen und wirklich im Prinzip für jedes einzelne Jahr, was sind die Sterblichkeitsraten, was ist die Lebenserwartung. Und was man hier wirklich machen kann mit PowerView ist eben, dass man nicht nur Daten analysiert, wie wir schon vorhin gesehen haben, sondern ich kann auch wirklich eine What-If-Analyse machen. In diesem Fall, was wir eben sehen, ist einerseits auf der Y-Achse sehen wir die für jedes Alter, das auf der X-Achse aufgetragen ist, von 0 bis 100 Jahre, haben wir aufgetragen, wie viele Personen existieren in dieser Altersgruppe. Und wie man sieht, das ist schon simuliert auf die nächsten 20 Jahre, das ist, wie die Daten heute aussehen im Jahr. Die Daten sind aus 2005 und angereichert mit zusätzlichen Daten. Das heißt, man sieht hier, dass ein großer Teil, die sogenannten Babyboomers, die inzwischen schon in den späten 40ern sind, das sind Daten von 2005, und man kann das Ganze über die Zeit simulieren, man kann das Ganze abspielen lassen, wie das für diese bestimmten Werte aussieht, von Lebenserwartung, wie es in 20 Jahren sein wird, was sind die Geburtsraten. Man kann das Ganze auch manuell sich ansehen und man kann auch die Werte verändern, die hier verwendet werden im Modell. Das Modell selbst enthält wirklich nur die Basisdaten, wie die Bevölkerungsgruppen derzeit aufgeteilt sind, und es enthält die Formeln, wie das Ganze berechnet wird über die nächsten 20 Jahre. Und wenn wir nun sagen, die Lebenserwartung wird anstatt wie sie heute ist in den USA vom im Bereich 74, 75, die Lebenserwartung wird durch medizinische Fortschritte eben zum Beispiel das Niveau erreichen, das wir in Japan haben, wird automatisch das Ganze im Modell neu berechnet und ich kann mir die Ansicht hier ansehen und sagen wir, die Geburtenrate, die in den USA sehr hoch ist derzeit, sagen wir, dass sich das ändert eher so, wie es oft in europäischen Ländern derzeit aussieht, wo die Geburtenrate eher sehr niedrig ist. Und wenn wir uns das Ganze ansehen, vom heutigen Zustand, die Bevölkerung, und wie sich das Ganze entwickelt, dann sehen wir, dass die Geburtenrate ist niedrig, das heißt, wie erwartet, sinkt in diesem Bereich hier, sinkt die Anzahl der Personen in der jeweiligen Altersgruppe, sinkt ab. Auf der anderen Seite, diese Gruppe von Personen, weil eben medizinische Fortschritte existieren, hat sehr gute Überlebenschancen und Leute werden immer älter. Und in 20 Jahren sieht die Bevölkerung dann so aus. Das heißt, ich habe mit PowerView sehr einfach eine What-If-Analyse gemacht, indem ich einfach im Modell diese Werte hier verwende für diese Berechnungen. Und man kann das eben ja manuell sich ansehen, man kann das Ganze abspielen. In dem Fall, die Lehre hier ist, ja, dass die USA eben auch, so wie viele andere Länder, ein Problem bekommen wird mit der Überalterung der Bevölkerung. Und ja, dass eben immer weniger in dieser Altersgruppe sind, die im Arbeitsplatz sind und immer mehr, die in Pension sind. Wenn wir jetzt zurückgehen, und auch das ist etwas, was eben ja, hier zur Verfügung steht. Ich kann das einfach mit anderen Benutzern denen zur Verfügung stellen. Das heißt, was Sie hier gesehen haben, ist, PowerView ist sehr visuell. Jeder Schritt, den ich gemacht habe, hat mir sofort Feedback gegeben, wie das Ganze angezeigt wird. PowerView läuft im Browser, ist sehr interaktiv, verwendet Konzepte, die Sie aus Office-Applikationen kennen. Das heißt, wenn Sie mit PowerPoint umgehen können, wenn Sie mit Excel umgehen können, dann ist das etwas, was Sie sehr schnell machen können, was auch Endbenutzer machen können. Wie Sie gesehen haben, ich habe das Keyboard eigentlich nie verwendet. Die einzige Zeit, wo ich das Keyboard verwendet habe, war, um den Namen der Schauspieler einzutippen. Ich hätte auch suchen können und selektieren können. Und es gibt viele Layout-Möglichkeiten, wie ich meine Visualisierungen darstellen kann. Und jedes Mal, wenn ich von einer Visualisierungsart auf die nächste wechsle, werden die Einstellungen, die ich gemacht habe, soweit es geht, beibehalten. Das heißt, wenn ich habe das nicht hergezeigt im Demo, aber wenn ich zum Beispiel für jeden Punkt in meiner Grafik die Labels herzeige, eben was dieser Datenwert sagt, und das auf eine andere Art von Grafik mache, von einer Liniengrafik auf eine Balkengrafik oder auf eine Scattergrafik, werden all diese Einstellungen beibehalten. Genauso mit dem Synchronisieren, dass ich mehrere Grafiken synchronisieren möchte, entlang der X-Achse, entlang der Y-Achse oder für in Scatter-Grafiken, wenn ich eine Größe für die Bubbles habe, dass auch das synchronisiert wird, über verschiedenste hinweg. Die Interaktivität, die wir gesehen haben, kam im Prinzip aus dem Modell. Einerseits wird hier das Modell selbst, wie die Tabellen sind, welche Beziehungen zwischen Tabellen bestehen, wird hier verwendet. Andererseits geht es auch darum, welche Datentypen in den Daten darunter liegen, ob das ein numerischer Datentyp ist, ob das ein Zeitdatentyp, ob das ein String ist. PowerView macht Entscheidungen basierend auf dem Datentyp. Man kann das auch ändern. Ich habe es ihm gezeigt, dass ich in einem Fall die Aggregatsfunktion geändert habe, von einer Summe auf einen Durchschnitt. Aber eben für die Default-Darstellung werden diese Metadaten verwendet, um eine gute Ansicht zu geben. Und es hängt auch davon ab, in welchem Kontext Sie sich befinden. Wenn Sie zum Beispiel ein Scatter-Chart machen, wo Sie eine X-Achse haben, eine Y-Achse und auch für die einzelnen Blasen die Größe einstellen können, dann wird im Prinzip die Reihenfolge, in der ich Elemente selektiere, wird dafür verwendet, wo sie gebunden werden. Ob das für die X-Achse ist, für die Y-Achse, ob das zum Beispiel auch, wie ich bei der Balkengrafik mit dem Genre gemacht habe, ob das für die Farbe verwendet wird, um mir verschiedene Genres als unterschiedliche Farben darzustellen. Und man kann sich auch Animationen ansehen, eben zum Beispiel über eine Zeitachse, aber es muss nicht unbedingt eine Zeitachse sein. Es kann auch eben, wenn das ein numerischer Datentyp ist, kann man genauso diese Zeitanimationen machen. Und in jedem Schritt, den ich gemacht habe, war es im Prinzip sofort für eine Präsentation verfügbar. Das heißt, jeder Schritt, den ich gemacht habe, habe ich sofort Feedback bekommen. Es gab keine Wizards oder so, wo ich eben verschiedene Sachen eingeben muss und durchgehen muss, bis ich das Resultat sehe. Jeder Schritt hat mit den Echtdaten gearbeitet. Was wir hier gesehen haben, das Modell dahinter, hat ein paar Millionen Datensätze und wir haben generell sehr, sehr schnelle Antwortzeiten gesehen. Und wir werden dann im Weiteren behandeln, wie wir diese schnelle Performance erreichen. Was wir auch gesehen haben, ist, dass wir in manchen Bereichen eben nur eine Ansicht der Daten geben. Zum Beispiel, wenn Sie eine Tabelle haben und die Tabelle über alle Ihre Transaktionen läuft und Sie möglicherweise ein paar Milliarden Transaktionsdatensätze in Ihrer Tabelle haben, in Ihrer Datenbank, wenn Sie das in Power View ansehen, dann sehen Sie vielleicht nur die ersten 50, die am Bildschirm Platz haben. Und dann haben Sie vielleicht Filterkriterien, um das weiter einzuschränken. Sie können natürlich durch diese Tabellen durchscrollen, wenn Sie wollen. Was hier Power View wirklich macht, ist, dass die Abfragen, die hier laufen, selektieren die Daten in der Tabelle, allerdings werden nur kleine Teile davon konsumiert. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo in der Mitte bin von der Tabelle, irgendwo auf meinem 500-millionsten Datensatz, in dem Fall, wenn Sie weiter runter scrollen, dann generiert Crescent oder Power View eine Abfrage, die ihm sagt, okay, für meine Transaktionen, gib mir die nächsten Daten basierend auf diesem Startpunkt. Und der Startpunkt ist eben zum Beispiel dieser 500-millionste Datensatz. Und dann konsumiert PowerView eben nur die nächsten zum Beispiel 50 Datensätze. Oder wie viele Datensätze eben benötigt werden, um diese nächste Ansicht dem Benutzer zu geben. Das heißt, es wird immer sozusagen gerade so viel Arbeit getan in PowerView, um Ihnen die nächste Ansicht möglichst schnell wiederzugeben. Und was wir auch gesehen haben, ist für diese Präsentationen, das Ganze kann interaktiv sein, das Ganze kann in PowerPoint exportiert werden und in PowerPoint kann man sich das Ganze statisch ansehen. Für manche Präsentationen wollen Sie vielleicht nicht, dass sich die Daten ändern, wenn das Ganze mit Live-Daten verknüpft ist, dass Sie eben keine Überraschungen in der eigenen Präsentation überleben. Aber wenn in anderen Fällen möchten Sie vielleicht wirklich auf die letzten Daten zugreifen und das Ganze interaktiv in Ihrer Präsentation zeigen. Und das haben Sie eben auch die Möglichkeit, interaktiv die Daten in PowerPoint zu analysieren. Vielleicht ein Handzeichen, wer von Ihnen verwendet heute schon Reporting Services in SQL Server 2008, 2005 oder so? Ja, das ist ein guter Anteil. Wir bieten heutzutage schon verschiedene Tools an, wie Sie Berichte generieren können. Wir haben einerseits einen Report Designer, der eben sehr flexibel ist, der unter anderem auch in Visual Studio zur Verfügung steht mit dem Webforms Control, mit dem Windforms Control, wo Sie die Berichte in Ihre eigenen Applikationen einbetten können. Sie können das Ganze auch über einen Server machen. Der Server eben gibt Ihnen zusätzliche Möglichkeiten, E-Mail Delivery, also das Ganze als E-Mail zustellen zu lassen. Der Report Designer spricht wirklich die Entwickler an. Wir haben dann Report Builder. Report Builder hat ein User Interface, das eher wie eine Office-Applikation aussieht. Es hat weitgehend viele der Funktionalitäten, die auch im Report Designer zur Verfügung stehen. Report Builder hat aber auch eine sehr gute Integration mit zum Beispiel Report Parts, die in 2008 R2 herausgekommen sind, wo Sie von Berichten Teile des Berichts auf dem Server zur Verfügung stellen können, anderen Benutzern und andere Benutzer einfach sagen, ich möchte mir diesen Report-Part in meinen Bericht integrieren. Das heißt, ich muss das nicht neu designen, ich verwende einfach einen bestehenden Report-Part, den jemand anderer erzeugt hat. Und wenn der abgedatet wird zu einem späteren Zeitpunkt, bekomme ich eine Benachrichtigung in Report-Builder, dass dieses Report-Part eine neue Version existiert und ob ich die neue Version übernehmen möchte in meinem Bericht. Report-Builder ist wirklich für die IT-Professionals und für die Expertenbenutzer. Es hat für den Endbenutzer sind Dinge drin im Report Builder. Manche funktionieren für den Endbenutzer, aber es ist wirklich eher für den Expertenbenutzer gedacht. Power View ist wirklich adressiert an den Endbenutzer. Wie Sie gesehen haben, kann man sehr einfach, sehr schnell Visualisierungen generieren und ich habe keine Abfragen schreiben müssen, ich habe mich nicht darum kümmern müssen, wie genau ich mich zur Datenquelle verbinde. Ich habe einfach von einem bestehenden Excel-Workbook habe ich einfach einen neuen Bericht generiert. Wie passt das Ganze in den bestehenden BI-Stack? Wir haben heutzutage Analysis Services, Reporting Services, Integration Services und so weiter, das wirklich für Enterprise Information Management verwendet wird. Und heutzutage können Sie eben SQL Server 2008 R2 dazu verwenden. Von den Datenquellen her ist es so, dass Sie mit diesen Produkten im BI-Stack nicht nur SQL Server Datenquelle verwenden können, sondern wirklich viele, viele andere Datenquellen ebenfalls. Und diesbezüglich ja, SQL Server Daten, Oracle, Teradata, SAP und so weiter. Darauf aufbauend auf dem Stack gibt es verschiedene Tools, die Sie benutzen können, um sich mit diesen Daten zu verknüpfen und wie Sie die Daten analysieren. Ein Beispiel ist Excel. Excel kann sich zu Analysis Services, zu Cubes verbinden, Excel kann sich zu Power-Pivot-Modellen verbinden. Sie können das Ganze auch in anderen Applikationen sich ansehen und das Ganze ist integriert in Office und SharePoint 2010. SQL Server 2012 bringt nun Power View Reports, die eben sich mit den Möglichkeiten, die in SQL Server 2012 eingebaut wurden, ihnen diese Möglichkeiten gibt. Das heißt, Power View benötigt im Hintergrund einen SQL Server, um diese Abfragen eben effizient auszuführen. Dahinter verbirgt sich das semantische Modell, das BI Semantic Model. Und das BI Semantic Model ist wirklich basierend auf einer Vision, die an der das Analysis Services Team gearbeitet hat. Einerseits ist Analysis Services sehr weit verbreitet, was im Bereich der multidimensionalen Analyse betrifft, was die Cubes betrifft. Und wir wollten nicht ein neues Modell bauen, sondern wir wollten das Ganze verknüpfen mit den Möglichkeiten, die im relationalen Modell existieren. Das heißt, wir wollten eine Verbindung bringen zwischen dem relationalen Modell und dem multidimensionalen Modell. Das relationale Modell ist sehr bekannt und für viele Benutzer ist es auch sehr, sehr leicht verständlich. Selbst für Endbenutzer, die oft nur mit Excel zu tun haben, die Konzepte einer Tabelle ist etwas, was ein Excel-Benutzer oft auch sehr einfach versteht. Und insofern ging es darum, wie kann man ein Modell bauen, das ihnen einerseits ermöglicht, multidimensionale Analyse zu machen, andererseits auch tabellenorientierte Analyse zu machen und das Ganze in einem Modell zu verknüpfen. Und das ist, worum es beim BI Semantic Model geht. Es bietet Ihnen all diese Möglichkeiten und die Rolle des Modells hier ist wirklich, einerseits Daten miteinander zu verknüpfen und Sie können sie importieren, Sie können Daten miteinander in Beziehung stehen, Sie können Datenberechnungen machen, Sie können Daten transformieren, Sie können Metadaten zu den Daten hinzugeben. Die Metadaten ermöglichen Ihnen dann zum Beispiel in Power View oder in Excel bestimmte Reaktionen hervorzurufen, wo, wenn Sie ein bestimmtes Feld verwenden, das Feld eben zum Beispiel als Summe aggregiert wird oder das Feld beispielsweise als Durchschnitt automatisch berechnet wird. Und das semantische Modell stellt auch die APIs zur Verfügung, um Abfragen auszuführen. Und es hat eben verschiedene Optimisierungen, um sehr, sehr schnelle Abfragen zu ermöglichen. Konzeptionell sieht das Ganze so aus, dass das semantische Modell drei Schichten hat. Einerseits der Zugriff auf die Daten, die Abbildung der Logik, die Sie eben, Ihre eigene Geschäftslogik, die Sie abbilden möchten, und das Datenmodell selbst. Und es deckt wirklich einen breiten Bereich ab. Also es deckt den Bereich des Personal BI, wo es wirklich darum geht, ich habe einen Benutzer, der einfach für sich selbst habe ich Daten, die ich zum Beispiel in Excel habe ich Daten selbst eingetippt, ich habe Daten, die ich aus einer Datenbank bekomme, ich habe Daten, die ich von einem Webservice bekomme, möchte die Daten verknüpfen, möchte meine eigene Analyse in Excel machen und das Ganze dann als Workbook jemanden anderen zur Verfügung zu stellen oder eben das Workbook direkt an jemand anderen senden. Mit Team BI geht es darum, dass ich das Ganze wirklich als Gruppe, als Team zusammenarbeiten möchte. Und hierfür wird SharePoint vor allem verwendet, um eben Inhalte anderen zur Verfügung zu stellen zu können, um auch diese Visualisierungen sofort anderen zeigen zu können. Dafür gibt es eben Power Pivot für SharePoint, das eben direkt als SharePoint-Service läuft. Für Personal BI gibt es Power Pivot für Excel. Und dann gibt es wirklich für große Organisationen, wo sie eben sehr komplexe Modelle bauen möchten, die eben einerseits möglicherweise für Tausende von Benutzern zur Verfügung stehen sollen oder eben sehr, sehr groß sind von der Datenmenge, eben wo wir wirklich im Terabyte-Bereich und so weiter reden. Und für all diese Möglichkeiten steht eben das BI-Semantic-Modell, das Semantic-Model zur Verfügung. Und zwar gibt es in einerseits die Flexibilität, um das Ganze multidimensional zu modellieren oder das Ganze tabellenorientiert zu modellieren. Das heißt, Sie haben zwei Möglichkeiten, wie Sie das modellieren wollen. Es gibt nur ein vereintes Modell, das den Client-Tools zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, ich kann von Excel kann ich mich verknüpfen mit einem BI-Semantic Model und das Modell intern wurde eventuell vorher mit PowerPivot überzeugt, was eher eine tabellenorientierte Modellierung ist, oder es wurde mit Visual Studio generiert als multidimensionales Modell, als Cube. Es ist ein Modell und die Client-Tools können dieselben Funktionalitäten auf diesen Modellen ausführen. Für die Logik, für meine Geschäftslogik, die ich in das Modell mache, eingebe, kann ich einerseits MDX verwenden, ich kann auch DAX verwenden. DAX ist eine neue Funktionssprache. DAX steht für Data Analysis Expressions. Die Sprache ist sehr orientiert der Excel-Formelsprache. Das heißt, wenn Sie mit der Excel-Formelsprache heutzutage umgehen können, dann können Sie auch sofort mit DAX umgehen. Es gibt Ihnen noch zusätzliche Funktionalitäten, die in Excel nicht existieren. DAX gibt Ihnen vor allem Zeitanalysefunktionen, die Sie in Excel nicht haben und die Ihnen helfen mit vielen dieser Modellmodellierung. Das Modell ermöglicht Ihnen auch, das Ganze so zu konfigurieren, dass die Daten gecached sind im Speicher und andererseits, und Sie können dann auch die Daten einen Refresh konfigurieren, zum Beispiel jede Nacht um 2 Uhr früh oder so. Sie können aber auch das Modell so konfigurieren, dass das Ganze in Echtzeit an eine bestehende Datenbank sich verknüpft und die Abfragen, die an das Modell gesendet werden, automatisch übersetzt werden in das Zielsystem und im Zielsystem ablaufen. Sie können das auch partitionieren, dass eben gewisse Partitionen des Modells gespeichert sind, gecached sind und andere Partitionen eben gegen das transaktionale System laufen. Das Modell gibt Ihnen verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die Geschäftslogik modellieren können. Sie können wirklich sehr komplexe Logik in MDX abbilden, Sie können die Logik in DAX abbilden. Das ist wirklich unabhängig davon, welche Tools Sie später verwenden, um sich mit dem Modell zu verknüpfen. Sie können eben Excel verwenden, um sich mit einem Modell zu verknüpfen, das als Cube modelliert wurde, wo die Geschäftslogik in MDX abgebildet ist. Sie können das ganze Excel sich verbinden mit einem Modell, das als Power Pivot Model generiert wurde, wo die Geschäftslogik als zum Beispiel DAX Expressions abgebildet wurde. Sie können auch mit Power View ist es so, was Sie in der SQL Server 2012 Version bekommen, die im ersten Halbjahr nächstes Jahr zur Verfügung steht, ist es so, Sie können sich verbinden mit Modellen, die tabellenorientiert sind. Es wird aber dann danach zur Verfügung stehen, dass Sie mit PowerView sich zu allen Modellen verbinden können. Also auch solche, die als Cube modelliert sind. Und es sind eben für die Release hat man nicht genügend Zeit, um alle diese Dinge fertig zu machen, dass es auch mit multidimensionalen Modellen funktioniert, aber wir arbeiten daran und es wird auch wird danach zur Verfügung stehen. Mit den Modellen haben Sie auch die Möglichkeit, die Benutzerberechtigungen sehr fein zu modellieren. Wenn Sie mit Power Pivot für Excel heutzutage schon gearbeitet haben, in Excel ist die Idee, wenn ich Zugriff auf das Workbook habe, dann habe ich Zugriff im Allgemeinen auf die Daten. Dieselbe Technologie ist jetzt verfügbar in Analysis Services und ich werde das dann in einem Demo kurz zeigen. Ich kann dort wirklich Benutzerberechtigungen auf einer sehr feinen Granularität festlegen. Das heißt, dasselbe Modell, das ich vielleicht ursprünglich mit Power Pivot gebaut habe, ich nehme einfach das bestehende Modell und importiere es in Visual Studio, ich werde das dann auch kurz zeigen, und kann dann definieren, dass ein bestimmter Benutzer zum Beispiel nur Leseberechtigung auf zwei von meinen Tabellen hat. Oder ich kann auch weitergehen und sagen, wenn ein Benutzer auf eine bestimmte Tabelle zugreift, sieht er nur, wird ein bestimmter Filter angewendet. Das heißt, er kann nur bestimmte Daten sehen. Ich kann auch Benutzer in Gruppen einteilen und ihnen Berechtigungen aufgrund von Gruppen geben. Und ich kann auch Perspektiven definieren. Ich werde das dann auch kurz zeigen. Was die Skalierbarkeit betrifft, ist es so, dass das BI-Semantic Model Ihnen viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Sie können das Ganze als Excel in Excel machen, als Modell, das Ganze in SharePoint zur Verfügung stellen. Was im Hintergrund läuft, wenn Sie das Ganze in SharePoint haben, zum Beispiel in der Power Pivot Gallery, läuft Power Pivot für SharePoint. Und für das kann man ja sehr, sehr einfach durchaus große Modelle im Bereich von Hunderten, von Millionen von Datensätzen anlegen. Wenn Sie mehr Skalierbarkeit benötigen, entweder von der Größe des Modells oder von der Benutzeranzahl, dann können Sie jetzt mit SQL Server 2012 das Ganze auch dasselbe Modell, das Sie früher im Power Pivot hatten, einfach auf den Server hochladen und es läuft dann im Server und hat wesentlich höhere Skalierbarkeit. Genau dieselbe Technologie dahinter. Das heißt, es ist wiederum eine hochkomprimierte, im Fall von WordPack, das ist die Technologie darunter, hochkomprimierte Daten und die Abfragen sind sehr, sehr schnell. Und ich werde diesbezüglich ein Demo herzeigen, ein kurzes. Und zwar, einerseits habe ich hier in Excel habe ich Pivot Tables und Pivot Charts von einem Modell, das ich vorher generiert habe. Und wir können uns das Modell ansehen in Power Pivot. Und vielleicht ein Zeichen mit der Hand, wer von Ihnen hat schon mit Power Pivot in der Vergangenheit gearbeitet in Excel? Okay. Was Sie hier sehen, ist eine neuere Version des Power Pivot Add-ins. Es hat zusätzliche Funktionalitäten, die heute noch nicht existieren. Was Sie hier sehen, ist, dass eben das Modell zum ersten Mal geladen wird. Und das Modell, das ich hier verwende, wir werden gleich sehen, wie groß das ist. Ich möchte nur kurz herzeigen, einige der Tabellen. Das heißt, im Power Pivot sieht man diese Tabellenansicht. Und ich habe auch hier Transaktionen für, das sind wiederum die Filmdaten. Ich sehe hier die Transaktionen und ich sehe hier, dass ich in diesem Fall, was ich in Excel habe, habe ich mehr als 100 Millionen Datenzeilen in dieser einen Tabelle. Und diese Datenzeilen sind eben nicht nur eine einzige Tabelle, das Ganze läuft in Excel, das ist auch verknüpft mit anderen Tabellen hier. Und was hier neu ist, in diesem Add-in beispielsweise eine der neuen Funktionalitäten, ist diese Diagram View, wo ich mir das ganze Datenmodell als Diagramm ansehen kann. Ich kann zoomen, kann eben das Diagramm verändern, kann hier direkt auf den einzelnen Feldern, auf den Tabellen Änderungen machen. Und ich werde ein paar davon später noch zeigen. Wenn wir zurückgehen, diese 100 Millionen Datensätze, die wir hier in dieser Tabelle haben, ich möchte kurz zeigen, wie schnell das Ganze läuft und vielleicht auch, wenn wir uns die Prozesse ansehen, das ist ein ganz normaler Laptop. Das heißt, was wir sehen ist, der Excel-Prozess benötigt 1 Gigabyte an Speicher derzeit. Die Daten, die dahinter stehen, sind wesentlich größer als 1 Gigabyte, wenn man das Ganze in ihrer Form zum Beispiel in einer Datenbank speichern würde. Das heißt, das ist schon die komprimierte Form. Power Pivot verwendet WordPack. WordPack ist ein, im Prinzip ein spaltenorientierter Speicher, der hoch komprimiert. Und das ermöglicht, dass ich dieses große Modell mit 100 Millionen Zeilen in dieser einen Tabelle und Tausenden von Zeilen in anderen Tabellen in Excel behalten kann und auch sehr schnelle Operationen durchführen kann. Beispielsweise kann ich hier filtern. Wir haben hier Umsätze mit verschiedenen Währungen. Vielleicht möchte ich das Pfund rausnehmen und den kanadischen Dollar und vielleicht auch den Euro. Und damit habe ich britisches Pfund, damit habe ich nur mehr US-Dollar. Und es hat in Sekundenbruchteilen gefiltert und ich habe nur mehr 91 Millionen Datensätze. Was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann zum Beispiel hier sortieren und ich sehe, diese 91 Millionen Datensätze wurden innerhalb von Sekundenbruchteilen sortiert. Ich kann auch hier durchscrollen und wenn man das vielleicht sieht, während ich scrolle, scrolle ich durch Millionen von Datensätzen in Sekundenbruchteilen. Das heißt, diese Technologie ermöglicht wirklich sehr, sehr schnelle Abfragen. Ich muss hier keine Gedanken machen über welche Optimierungen, welche Indizes ich anlegen möchte, welche Optimierungen ich machen möchte. Ich importiere einfach die Daten. Die Daten werden beim Importieren komprimiert. Wir werden dann später einige Beispiele sehen von echten Kundendatensätzen. Im Allgemeinen können Sie damit rechnen, dass Sie zumindest Faktor 10 Komprimierung bekommen. Das heißt, wenn Ihre Daten ursprünglich, sagen wir, 100 GB sind, nach der Komprimierung sehen Sie im Allgemeinen die Daten wirklich, dass Sie nur 10 GB benötigen im Speicher. Wir haben auch Fälle, wo die Komprimierung wesentlich höhere Resultate erzielt. Das hängt wirklich von Ihren Daten ab. Ob Ihre Daten denormalisiert sind oder so, dann werden die Kompressionsraten wesentlich höher sein. Dieselbe Technologie, die hier in PowerPivot gebaut wurde, ist auch jetzt in SQL Server 2012 in der Datenbank selbst verfügbar. Als eben Index und Luber wird am Nachmittag noch Beispiele dazu zeigen, wie das Ganze in der Datenbank eingesetzt wird. Die Technologie hier in PowerPivot wird in PowerPivot verwendet für Excel, das Ganze wird in PowerPivot für SharePoint verwendet und es wird auch in Analysis Services 2012 verwendet. Und was PowerView so schnell macht, sind eben nicht nur diese die Abfragen, die generiert werden, die teilweise eben nicht volle Abfragen generieren, sondern Abfragen, die in bestimmten Punkten starten in den Daten und nur gewisse Bereiche zurückliefern. Es ist auch wirklich die Performance der Vortepack-Engine, die dahinter ist, die diese sehr, sehr schnellen Antwortenzeiten ermöglicht. Ich kann hier auch, um vielleicht kurz ein paar neue Funktionalitäten zu zeigen, oder bezüglich hier, ich kann hier auch zum Beispiel Formatierungen festlegen. Ich kann sagen, dass ich bestimmte Daten in einer Währungsformatierung sehen möchte. Diese Einstellungen, die ich hier mache, sind dann sofort im PowerView verfügbar. Das heißt, wenn ich hier im Modell eine Änderung mache und einen bestimmten Wert als Währung formatieren möchte, das nächste Mal, wenn ich PowerView öffne für meine bestehenden Berichte oder wenn ich einen neuen Bericht erzeuge, wird das automatisch in PowerView als Währung formatiert. Das heißt, das sind Metadaten, die PowerView automatisch erkennt und übernimmt. Genauso der Datentyp. Der Datentyp, eben in diesem Fall hat man die Möglichkeit, dass man das vielleicht zum Beispiel als Zahl darstellen möchte und in PowerView würde dann aggregiert werden. Wenn man das nicht möchte, kann man das auch als Textdaten darstellen lassen. Und dann würde im PowerView das Ganze gezählt werden als Count, wenn man das aggregieren möchte, aber nicht mehr aufsummiert werden. Ähnlich gibt es hier zusätzliche Optionen, die manche davon werden Sie vielleicht schon kennen von 2008 R2, aber es gibt auch hier neue Optionen, die Sie vorher noch nicht gesehen haben. Und eine davon ist Perspektiven. Mit Perspektiven kann ich für ein bestehendes Modell, das ich erzeugt habe, kann ich eine neue Perspektive erzeugen. Und für diese Perspektive festlegen, dass eben jemand zum Beispiel nur die Box-Office-Daten sieht, die Mediendaten und die Verkäufe, aber zum Beispiel keine regionale Analyse machen kann, wenn er sich mit dieser Perspektive verbindet. Und ich kann die Perspektiven auch verknüpfen mit Benutzerrollen. Das heißt, ich kann einerseits das Ganze einschränken auf Tabellenebene, ich kann es natürlich auch auf Spaltenebene machen. Beispielsweise, wenn Sie in Ihrer Mitarbeiterdatenbank bestimmte Felder haben, die sensitiv sind, dann können Sie eben bestimmte Felder rausnehmen und ja, Sie haben ein Modell, das eine Modell enthält all die Daten und je nachdem, mit welcher Perspektive ein Benutzer verknüpft wird, sehen Sie eben nur bestimmte Spalten von einer Tabelle und sehen keine anderen Daten. Ich muss nicht mehrere Modelle generieren, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass ich die verschiedenen Modelle synchronisiere und aktuell halte. Ich habe ein Modell und ich kann das alles abdecken als ein Modell. Das sind einige der Funktionalitäten, die in PowerPivot neu sind. Es gibt auch hier Metadaten wie zum Beispiel Image URL. Das ist etwas, das PowerView verwendet. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel eine URL als Text habe im Modell, das einfach zu einer HTTP-Adresse geht, dann kann ich die Spalte im Modell markieren als, das ist eine Image-URL. Und wenn PowerView, wenn Sie das Feld selektieren, weiß PowerView automatisch, okay, das ist ein Web-Request und das Ganze wird asynchron im Hintergrund, werden dann diese Bilder geladen. Und wir haben das auch vorher in dem Demo gesehen, wo einige der Bilder, die ich in den Demos verwendet habe, auf einem lokalen Webserver sind. Das heißt, die wurden wirklich von dem lokalen Webserver geladen, als die verschiedenen, das für die Schauspieler, die wir gesehen haben, die wurden eben als Bilder geladen von einem lokalen Webserver. Das war dieses Modell, vielleicht noch ein anderes Modell, das ich kurz zeigen möchte. Beziehungsweise, ich zeige, wie dieses Modell auch in Visual Studio importiert werden kann. Das heißt, ich kann hier in Visual Studio 2010 gibt es diese Business Intelligence Projekte und es gibt hier neue Möglichkeiten. Ich kann ein bestehendes Power Pivot Modell einfach importieren. Und wenn ich dieses Modell hier nehme, wir haben vorhin gesehen, das ist ziemlich groß. Das heißt, wenn ich das jetzt öffne, ja, das ist nur ein Shortcut. Das eigentliche Modell, das wird jetzt geladen in Visual Studio und es wird jetzt einige Sekunden dauern, weil wir hier wirklich eben mehr als 100 Millionen Datensätze laden und das Ganze komprimiert eben ist. Das heißt, dieselbe Technologie, die ich in Excel zur Verfügung hatte, habe ich auch in Visual Studio zur Verfügung. Und das Modell, ja, es wird noch ein paar Sekunden dauern. Wir sehen, das Ganze wird geöffnet derzeit. Es lädt die Daten und ich habe genau dieselbe Umgebung für Modellierung nun in Visual Studio. Ich kann einerseits Cubes modellieren, ich kann auch diese tabellenorientierten Modelle modellieren. Und eine der interessanten Optionen, ich habe hier wesentlich mehr Optionen zur Verfügung, als ich in Excel habe. Excel ist wirklich fokussiert auf den Endbenutzer und nicht so sehr auf wirklich den professionellen Entwickler und den IT, die IT-Personen. In dem Fall kann ich eben zusätzliche Sachen konfigurieren, beispielsweise Direct Query Mode. Direct Query Mode ist einfach, ich kann einfach sagen, okay, anstatt das abgeschalten zu haben, was heißt, dass die Daten alle gecached sind im Speicher, kann ich Direct Query Mode einschalten und dann wird jede Abfrage, die an das Modell gesendet wird, werden keine Daten mehr im Speicher gehalten, sondern nur die Metadaten und die Abfragen werden automatisch übersetzt auf die Datenbank, die dahinter ist und die Daten enthält. Das ist ein SQL Server und dann das Modell selbst enthält nur mehr die Metadaten. Und ich habe genau dieselbe Möglichkeit hier im Visual Studio. Das ist die Tabelle, die wir gerade gesehen haben, mit mehr als 100 Millionen Datensätzen. Und ich, wenn wir das Ganze wieder sortieren, diese Spalte hier von größten zum kleinsten, ich kann scrollen durch diese 100 Millionen Datensätze, habe aber wesentlich mehr Möglichkeiten hier zusätzliche Einstellungen zu machen. Und beispielsweise hier kann ich Rollen definieren. In diesen Rollen kann ich eine Rolle definieren, die zum Beispiel nur Leseberechtigung hat. Und ich kann das Ganze für die Tabellen, die einzelnen Tabellen, die existieren, kann ich dann zusätzlich noch Filter definieren. Das heißt, für Benutzer, die eine bestimmte Rolle haben, sehen Sie zum Beispiel nicht alle Daten, sondern nur bestimmte Daten und ich kann hier spezifizieren, welche Benutzer in diese Rolle fallen. Und somit kann ich eben für ein Modell verschiedene Benutzerrollen definieren und den verschiedenen Benutzern unterschiedliche Ansichten von Daten geben und auch unterschiedliche Zugriffsberechtigungen auf die Details der Daten. Und mit Visual Studio kann man das Ganze dann direkt auf einen Analysis Server hochladen. Und der Analysis Server ermöglicht eben diese wirklich Security, die auf Benutzerbasis ist, die wirklich auf Zeilenbasis in den Daten funktioniert. Was wir hier gesehen haben, ist, dass das semantische Modell wirklich die multidimensionale Modellierung und die tabellenorientierte Modellierung miteinander vereint. Die Logik, die Geschäftslogik, die ich abbilden möchte, kann ich entweder als MDX, in MDX-Sprache abbilden, oder in der neuen Data Analysis Expression-Sprache abbilden. Und ich habe darunter für den Zugriff auf die Daten verschiedene Möglichkeiten, wie ich die Daten im Modell speichern möchte. Eben Wordipack, das ist dieser hochkomprimierte Speicher, der Direct Query Mode, wo eben nur die Metadaten des Modells im Speicher gehalten werden und sehr klein sind, und alle Abfragen, die an das Modell gesendet werden, zum Beispiel von Excel, zum Beispiel von PowerView, automatisch übersetzt werden und an die darunterliegende Datenbank geschickt werden. Das heißt, vom Benutzertool von Excel oder von PowerView sehe ich eigentlich gar nicht, wie das Modell konfiguriert ist. Ich kann Excel beispielsweise schickt, generiert MDX-Abfragen für Pivot-Tables. Diese MDX-Abfragen können genauso auf einem tabellenorientierten Modell laufen, wie sie auf einem Cube laufen. PowerView generiert DAX-Abfragen, das ist auch eine Abfragesprache jetzt in dieser Version. Diese Abfragen können eben derzeit auf tabellenorientierten Modellen laufen, werden in Zukunft auch auf multidimensionalen Modellen laufen können. Die Idee ist wirklich, Sie haben die Flexibilität, wie Sie das Modell bauen wollen, können aber dieselben bestehenden Applikationen verwenden, die Sie schon gebildet haben, oder auch neue Applikationen verwenden. Und die Applikationen verbünden sich nur mit diesem einen Modell. Sie müssen nicht wissen, wie das Modell gemacht wurde, wie die Geschäftslogik abgebildet wurde, wie darunter der Speicher konfiguriert ist. Das hier sind nur ein paar Slides, die Sie auch in den ich glaube, nachher zur Verfügung gestellt werden, wo ich Ihnen Tipps gebe, wie Sie Entscheidungen treffen können, ob Sie für Ihr Modell, dass Sie bestehende Daten haben oder ein neues Modell bauen, ob Sie ein tabellenorientiertes Modell machen wollen oder ob Sie ein multidimensionales Modell machen wollen. Tabellenorientierte Modelle sind eben oft einfacher und schneller zusammenzustellen, weil Sie oft nur Daten importieren und Sie haben sofort ein Modell. Und Beziehungen zwischen Tabellen, wenn Sie das in Excel, wenn Sie heute Power Pivot verwenden, werden Sie sicher bemerkt haben, wenn Sie verschiedene Tabellen in Ihren Pivot Tables verwenden und diese keine Beziehung haben, versucht Power Pivot automatisch zu erkennen, aufgrund der Datenkardinalität, ob da eine Beziehung besteht und diese automatisch dann generiert. Allerdings mit den tabellenorientierten Modellen können Sie nicht so viele komplexe Szenarien abdecken, wie zum Beispiel Parent-Child-Hierarchies. Sie können allerdings auch, Sie können Hierarchien machen mit tabellenorientierten Modellen. Ich werde das später am Nachmittag kurz zeigen, in der Session vom Luba. Es gibt auch für die multidimensionalen Modelle, die sind bekannt aus früheren Versionen, haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, komplexe Modellierungskonzepte abzudecken und sind ideal geeignet für wirklich komplexe Finanzkalkulationen, wo man diese komplexen Berechnungen macht. Was die Geschäftslogik betrifft, habe ich schon erwähnt, es gibt wirklich zwei Möglichkeiten, wie Sie die programmieren können. Sie können MDX dafür verwenden oder Sie können die neue Sprache DAX dafür verwenden. DAX ist wirklich Excel-formal orientiert. Das heißt, wenn Sie mit Excel vertraut sind, dann ist DAX wirklich sehr, sehr einfach für Sie zu benutzen. Es ist im Wesentlichen neue zusätzliche Funktionalitäten für die Zeitanalyse, die dort zur Verfügung stehen. Wenn Sie komplexere Sachen machen, dann ist es manchmal einfacher, das Ganze in DAX abzudecken, manchmal einfacher in MDX. Es kommt wirklich darauf an, wo Ihre Expertise liegt und wie Sie am besten das Problem lösen können. Was den Datenzugriff und die Speicherung betrifft, gibt es eben diese vier Möglichkeiten. Zwei davon sind aus früheren Versionen schon bekannt, für Cubes, Molab und Rollup Storage. Wordipack wurde in der vorherigen Version SQL Server 2008 R2 im Power Pivot zur Verfügung gestellt, ist jetzt auch im Analysis Servers, im Server verfügbar, und Direct Query ist komplett neu in dieser Version. Direct Query ermöglicht es Ihnen, die Abfragen, die generiert wurden, zum Beispiel PowerView-Abfragen, eben auf Ihre SQL Server relationale Datenbank automatisch übersetzen zu lassen. Das heißt, Sie haben einfach im Modell haben Sie Ihre Tabellen definiert, die Metadaten, aber alle Abfragen laufen wirklich gegen Ihre transaktionale Datenbank und Sie bekommen immer die aktuellsten Daten. Und ich habe versprochen, dass ich auch kurz Kompressionsraten herzeigen werde. Das sind Daten, die wir von verschiedenen Kunden haben. Wir haben gesehen, eben zum Beispiel die Bank of Portugal Die haben eine Kompression von Faktor 7 in etwa erzielt. Die haben aber bereits Kompression auf der SQL-Seite verwendet. Das heißt, es waren schon vorkomprimierte Daten und selbst in diesem Fall konnte mit der Wordpack-Technologie immer noch eine Faktor 7 Kompression darüber erzielt werden. Das heißt, wenn zum Beispiel das Data Warehouse davor 7 Terabytes hatte, kann das Ganze mit Analysis Service in 2012 in einem Terabyte abgedeckt werden. MS Sales ist die interne Datenbank für Microsoft, wo alle Transaktionen abgedeckt sind. Da haben wir Faktor 9 Kompressionsrate. Clalit ist ein Pharmaunternehmen, ein sehr, sehr großes, weltweit tätiges Pharmaunternehmen. Und die haben für ihre Daten eben ja, rund um Faktor 10, 11. Und dann gibt es natürlich auch diese Fälle von BP, haben wir gesehen, da konnten ja, Kompressionen von fast Faktor 100 erzielt werden über ihre bestehenden Daten. Und alles, was da gemacht wurde, ist, es wurden einfach die Daten importiert, es wurde nichts weiter gemacht, nichts optimiert. Einfach die Daten importieren und die Größe der Datenbank, der Wordpack-Datenbank, war um den Faktor 100 kleiner als die Daten, die aus der relationalen Datenbank kamen. Damit sind wir am Ende dieses Vortrags. Ich möchte nur kurz hier zusammenfassen. PowerView, haben Sie gesehen, ist wirklich webbasierend, ermöglicht interaktive Analyse. In jedem Schritt bekommen Sie sofort eine Antwort mit den aktuellen Daten und sind immer für Präsentationen bereit. Power Pivot und das BI Semantic Model sind wirklich Technologien, die dahinter stehen, die einerseits die Geschwindigkeit von PowerView ermöglichen, andererseits Ihnen auch die Möglichkeit geben, komplexere Datenbestände zu modellieren. Und ich glaube, der nächste Schritt ist dann, wenn Fragen bestehen, stehe ich gern zu Fragen zur Verfügung. Ansonsten gibt es